Das Endometriose-Projekt, dein Podcast rund um das Thema Endometriose, ganzheitliche Ansätze zur Endometriose-Behandlung und vor allem, was du aktiv tun kannst, um mehr Wohlbefinden, Lebensqualität, aber vor allem auch Gesundheit in dein Leben holen zu können. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe wieder ein spannendes Interview-Special für euch. Und zwar dreht sich heute alles um INPP und frühkindliche Reflexe und was das mit unserer Gesundheit zu tun hat und vor allem auch mit Endometriose. Darüber erzählt uns heute Bernhard Prechter mehr. Er ist Diplompädagoge, systemischer Berater, INPP, neuromotorischer Entwicklungsförderer und Somatic Experience Practitioner, unter anderem. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Herr Prechter, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind und herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Hallo Frau Skalko, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Vielen Dank. Möchten Sie direkt sich mal kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie so machen und vielleicht direkt einsteigen, wie Sie zu INPP gekommen sind?
Ja, das kann ich gerne machen. Sie haben ja ein bisschen schon erzählt. Also ich bin Diplompädagoge. Ich habe in Hamburg studiert, vor 30 Jahren an der Universität Hamburg, Fachbereich Erziehungswissenschaft, und arbeite jetzt seit 21 Jahren in meiner pädagogischen Praxis in Zürich und Thalwil. Ergänzend mache ich schon sehr lange Elterncoaching. Schon eigentlich immer, seitdem ich berufstätig bin, seit 30 Jahren, und war deswegen auch einmal 3,5 Jahre Berater beim Elternnotruf in Zürich, wo wir ein Projekt gemacht haben zu Elternburnout. Das könnte auch spannend sein, da geht es immer um Stress. Und jetzt bin ich in der kommunalen Beratungsstelle in Baden, mache dort Elterncoaching und psychosoziale Beratung. Zusätzlich zu meiner Praxis.
Ja.
Ich bin Vater von einem erwachsenen Sohn und von 2 Teenagern.
Also Ihnen wird nicht langweilig.
Nein, es gibt immer was zu tun. Genau.
Genau.
Und in der Praxis arbeite ich mit INPP, neuromotorische Entwicklungsförderung und Elterncoaching. Das kombiniere ich oft. Ich arbeite mit Kindern, mit Jugendlichen und mit Erwachsenen. Bei Erwachsenen ist weniger Elterncoaching. Da geht es mehr um Selbstregulation und um eine Verbesserung der Lebensqualität und eine Reduktion von Stress im Alltag, im alltäglichen Leben.
Ja.
Ja?
Und wie sind Sie zu INPP gekommen? Okay. Wie war da Ihr Einstieg?
Gute Frage. Ich habe ja schon erzählt, ich habe in Hamburg Diplompädagogik studiert und wir haben dort etwas gesucht. Wir wollten eine Methode finden für Eltern, die Kinder hatten, die so normal intelligent waren, die aber in der Schule nie ihr volles Potenzial zeigten. Und für die so diese herkömmlichen, üblichen Methoden, die es auch damals schon gab, Ergotherapie, Psychomotorik, Logopädie und noch einige andere, das hat schon zeitweise gewirkt, aber die Eltern, mit denen wir uns unterhalten haben, für die war das. Die konnten sich da nicht zurücklehnen und sagen, oh wow, mein Kind ist auf einem guten Weg. Sondern da gab es immer irgendwie noch was zu tun. Und sie bemühen sich dann weiter und versuchen etwas zu finden, was hilft. Und wir hatten den Eindruck, es muss etwas geben, was ein bisschen mehr an der Basis ansetzt. Also an der Basis der Entwicklung des Nervensystems. Und so sind wir nach England gekommen. Institute for Neurophysiological Psychology, das 1975 von Dr. Peter Blythe gegründet wurde. Und der hat sich beschäftigt mit diesen, er war Schulpsychologe und war in der Lehrerfortbildung beschäftigt und hat sich so beschäftigt mit diesen frühkindlichen Reflexen, weil er wissen wollte, was den Kindern denn möglicherweise allen gemeinsam ist, die in der Schule Schwierigkeiten hatten. Also Lesen, Schreiben, Rechnen, Aufmerksamkeit, Konzentration, Stillsitzen. Und so hat er neben anderen Sachen auch diese frühkindlichen Reflexe untersucht und beforscht und daraus dann ein Diagnose-Instrument entwickelt, um eine neuromotorische Entwicklungsverzögerung erkennen zu können, aber auch eine Therapiemethode, so mit der es möglich ist, diese den neuromotorischen Entwicklungsstand auszureifen und auch frühkindliche Reflexe zu integrieren.
Ja, und
So sind
daraus,
wir da hingekommen.
ja, sehr spannend.
So, das war vor 30 Jahren und dann haben wir fanden das eine gute Idee, weil sie funktionierte so mehr bottom-up, also mehr von unten nach oben. Und das war das, was wir eigentlich wollten. Das wollten wir finden. Und wir wollten etwas finden, was man zu Hause machen kann, was die Eltern zu Hause machen konnten, wo sie nicht zu einem Spezialisten gehen müssen, der dann ihr Kind repariert, sage ich jetzt mal so aus einer pädagogischen Perspektive, ne? Sondern dass die Eltern eine Möglichkeit bekommen, die Entwicklung ihrer Kinder sehr wirkungsvoll zu unterstützen. Und dadurch auch die Beziehung zu den Kindern zu festigen und selber können sie dann am Ende sich ein wenig auf die Schultern klopfen und sagen, das haben wir gut gemacht.
Ja,
Das haben wir zusammen geschafft.
bisschen Selbstermächtigung mit dem
Selbstermächtigung.
Prozess. Ja,
Und
sehr schön.
dann haben wir das nach Deutschland gebracht, über die Uni Hamburg. Das war ein längeres Projekt, das zu übersetzen. Und ich habe das vor 21 Jahren über Zürich in die Schweiz gebracht.
Zum Glück.
Ja, vielen Dank.
Genau. Können Sie erklären, was frühkindliche Reflexe sind?
Na, gute Frage. Also frühkindliche Reflexe, das sind so Bewegungsmuster, die alle Menschen, alle Kinder auf der ganzen Welt in einer bestimmten Abfolge so erleben und durchleben. Also ein Reflex ist ja eine unwillkürliche Reaktion. Also zum Beispiel können sich ein Reflex, der bekannt ist, ist der Greifreflex. Also zum Beispiel, wenn die Eltern einen Gegenstand oder den Finger in die Handinnenfläche ihres Babys halten, dann greift er zu. Und das ist ein ziemlich fester Griff, der macht, dass man kann das Baby da auch hochziehen. Das ist sehr fest. Das ist ein Reflex. Also der Reflex, durch die Berührung in der Handinnenfläche wird der Reflex ausgelöst. Das ist praktisch, vielleicht also als in den ersten Lebensmonaten des Jahres, in den ersten Lebensmonaten des Babys. Aber es ist dann später bei Schulkindern zum Beispiel nicht mehr so praktisch. Da sollte dieser Greifreflex, dieser Plantarreflex, sollte eigentlich integriert sein.
Ja.
Sonst haben die Mühe, den Stift gut zu halten. Bei vielen Kindern ist das so, aber nicht bei allen. Und so lohnt es sich, also wenn ich teste, teste ich immer wieder auch diesen Greifreflex und der ist auch bei Schulkindern manchmal noch auslösbar.
Okay. Wie kommt es, dass bei manchen Kindern diese Reflexe integriert sind und bei manchen nicht? Weiß man das?
Ja, also man hat Vermutungen, es gibt, also ist so die Grundannahme ist 50% genetische Prädisposition.
Okay.
Wenn es ihnen bei den Eltern oder im familiären Umfeld ein Thema war, dann kann es sein, dass unter bestimmten Bedingungen das dann auch beim Kind wieder auftritt. Und Eltern fragen mich das auch häufiger, oder? Und man könnte sagen, also klar, zum Beispiel so großer Stress in der Schwangerschaft kann relevant sein, während der Schwangerschaft.
Ja.
Oder zum Beispiel, also Alkohol ganz bestimmt, oder Nikotin, Konsum in der Zeit, also Rauchen, das ist sehr ungünstig. Oder aber auch, es können aber auch sein, dass die Geburt an sich sehr, sehr unter der Geburt zum Beispiel, dass dort von oben gedrückt wird. Also kristallert oder mit der Saugglocke gezogen, dann kann sein, dass die Halswirbelsäule, dass es dort zu einer Fehlstellung kommt und dann kann der Kopf sich nicht mehr frei bewegen, dann können diese einige der Reflexe nicht ausgelöst werden. Da
Ja.
gibt es verschiedene Gründe. Die Art der Geburt kann eine Rolle spielen, aber ich versuche immer, den Ball flach zu halten, weil Eltern machen sich schnell Sorgen und möchten eigentlich alles gut machen. Und man kann aber sagen, man hat das nicht voll in der Hand, oder? Das ist einfach eine natürliche, also so Abweichung.
Ja.
Dass nicht bei allen Kindern diese frühen Bewegungsmuster vollständig integriert sind.
Ja.
Geht davon aus, da gibt es Studien, also sicher ein Drittel der Kinder in einer Regelklasse sind von einer neuromotorischen Unreife betroffen.
Okay.
In Form von, also erkennbar an weiter bestehenden frühkindlichen Reflexen.
Ja. Wahnsinn.
Schreckreflex, Rückzugsreaktion und andere Reflexe. Ich habe den Palmar-Reflex erwähnt, den Greifreflex, aber es gibt auch Schreckreflex, den kennen viele Eltern oder auch viele Menschen, oder? Wenn der Kopf nach hinten geht, sich bewegt, dann gibt es eine Abduktion. Die Arme öffnen sich und es werden Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet in einem hohen Maß. Und dieser Schreckreflex wird getestet nach der Geburt als Vitalitätszeichen, neben
Ja.
anderen Reflexen auch. Also die sind bekannt, diese Reflexe, es gibt auch viele medizinische Standardwerke dazu. Aber danach geraten die wie in Vergessenheit. Man denkt dann, ja, irgendwie, sie waren ja mal da, aber niemand guckt, ob sie dann auch weg sind.
Ja.
Voll integriert sind.
Sehr spannend. Und wie zeigt sich das, wenn, ich sage jetzt mal eben, Sie haben in der Schule Lernschwierigkeiten oder ich sage jetzt auch mal vielleicht tendenziell auch Verhaltensauffälligkeiten erwähnt. Wie zeigt sich das im Erwachsenenalter, wenn da Reflexe nicht voll integriert sind?
Das ist eine gute Frage. Also, grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen, es gibt Reflexe, die über taktile Stimulation ausgelöst werden oder welche, die über die Kopfbewegung ausgelöst werden. Also entweder über die Kopf geht nach hinten zum Beispiel, dann kann man sagen, entweder über die Veränderung des im Gleichgewicht wird das ausgelöst oder durch die Nackenrezeptoren. Zum Beispiel, wenn der Kopf nach hinten geht, dann strecken sich Arme und Beine. Wenn der Kopf nach vorne geht, beugen sich Arme und Beine. Tonischer Labyrinthreflex. Wird der
Okay.
Beugetonus ausgelöst oder der Strecktonus ausgelöst?
Ja.
Das ist für ein Baby praktisch. Zum Beispiel unter der Geburt, spontane Entbindung, weiß die Hebamme schon, wenn das Köpfchen aus dem Geburtskanal gedrückt, gepresst wird. Dann hebt sie den Kopf nach oben, weil dann weiß sie, dass der Strecktonus wird ausgelöst und so ist einfacher zu gebären.
Genau.
Aber bei einem Schulkind oder auch bei Erwachsenen ist es nicht mehr so praktisch, wenn die Kopfbewegung mit der Körperbewegung verbunden ist. Weil, ja, also das hat einen Einfluss auf die Haltung. Also zum Beispiel Kopf geht nach vorne, Beugetonus wird ausgelöst. Dann gibt es eine Haltung, die ist eher gebeugt. Und ich habe länger, mehrere Jahre in einem Kinderheim gearbeitet und dort saß dann ein Junge im Teenageralter immer so mit gebeugtem Oberkörper beim Essen und hat dann so sein Essen eingenommen. Und das finden die Erwachsenen dann nicht so korrekt. Die sagen, er soll doch mal aufrecht hinsitzen. Das bemüht er sich dann auch. Und stellt er sich vielleicht vor, er hat so eine oben an der am Scheitel so eine silberne Schnur, die nach oben zieht und so. Solche Ideen gibt es. Aber wenn da drunter liegen dass die Reaktion auslösbar ist, dass wenn der Kopf sich beugt, der Beugetonus ausgelöst wird, dann hat er da wenig Möglichkeiten, das kognitiv irgendwie zu korrigieren.
Dann
Und
fällt er immer
dann,
wieder zurück.
ja, er fällt immer wieder zurück.
Ja.
Dann hat er ein Gefühl natürlich dafür, eigentlich entwickelt er ein Gefühl, dass er das, was er eigentlich möchte, nicht gut erreichen kann. Dass er den Erwachsenen dann nicht gut entsprechen kann in ihren Wünschen. Und das ist, er ist dann schon Teenager, also das ist schon höheres Alter und das kann dann so weitergehen.
Ja.
Das ist auch so, wenn der Kopf eher gebeugt ist, und Sie kennen vielleicht auch Menschen mit eher so wenig Tonus und so, so, dann, und man geht so durch die Gegend, so, dann gibt es einen Mechanismus, der heißt Body Feedback. Das sind so Feedback-Schleifen. Das heißt, wenn da die Körperhaltung bringt dann auch auf die Dauer auch ein bestimmtes Gefühl hervor. Das ist jetzt
Geht
zum Beispiel,
Richtung Depression dann auch, oder?
ja, das würde jetzt Maja Storch vom Zürcher Ressourcenmodell so beschreiben. Es gibt diese Feedback-Loops und dann fühlt man sich eher ein bisschen bedrückt. Und eher nicht so, also eher so ein bisschen Freude hat sich versteckt.
Ja.
Andere gehen einem auch nicht aus dem Weg, wenn man seinen Weg geht, weil die merken, da ist wenig Tonus, oder?
Ja, genau, ja, und das ist schon so eindrücklich, wenn man sich da mit der Haltung allein so in diese emotionale Lage auch bringen kann und eben wie sehr sich das auswirken kann.
Okay, also man kann sich vorstellen, dass je nachdem, wie wir durch die Welt gehen, können wir andere Dinge wahrnehmen. Und wenn man eher so ein bisschen gebückt durch die Welt geht, erfährt man andere Dinge, oder nimmt die Welt anders wahr, wie man aufrecht durch die Welt geht und hat auch andere Gefühle sind damit verbunden. Es gibt auch Reflexe, die sind sehr eng mit Gefühlen verbunden und sehr direkt. Zum Beispiel der Schreckreflex, auch die Rückzugsreaktion. Zum Beispiel, ich nehme jetzt den Schreckreflex. Das ist so sehr praktisch für Baby oder ist einfach ein Entwicklungs ist einfach so ein entwicklungsgeschichtliches Erbe, dass sich die Babys erschrecken sich. Und für möglich alles, was und wenn sich die Umgebung verändert, die Lage verändert, wenn vielleicht plötzlich große Helligkeit kommt oder oder laute Geräusche sind, dann wird immer der Schreckreflex ausgelöst, um vor möglicherweise lebensbedrohlichen Gefahren zu warnen. Das heißt, es wird dann Luft eingezogen und dann wird aber auch die Luft wieder rausgepresst und das Baby kann zum Beispiel schreien und um Hilfe rufen. Und wenn das Gehirn aber ausgereifter ist, dann ist so eine ganz einfache Reaktion auf alles, was möglicherweise lebensbedrohlich ist, sehr aufwendig. Weil jedes Mal gibt es einen großen Schreck, auch bei Dingen, die nicht sehr gefährlich sind. Und jedes Mal werden Stresshormone ausgeschüttet, die dann eine Halbwertszeit haben von 2 Stunden.
Oh, ja.
2 Stunden ist immer noch die Hälfte da. Und diese Stresshormone machen offener für äußere Reize.
Ja.
Also als Baby für alles, was möglicherweise lebensbedrohlich ist, das macht schon Sinn. Aber wenn das Gehirn ausgereift ist, kann es eigentlich unterscheiden, was ist lebensbedrohlich und was ist nicht lebensbedrohlich, was ist nur laut oder was ist nur hell oder was ist nur eine schnelle Lageveränderung im Raum. Deswegen macht das wenig Sinn, deswegen gibt es einen Reflex, einen Erwachsenen-Schreckreflex oder als Vogelstrauß-Reaktion bekannt, also wenn ein lautes Geräusch kommt oder etwas im Umfeld sich verändert, wird erst geguckt, was ist das? Und dann kann man entscheiden, okay, ob ich kämpfen muss oder fliehen, aber es ist nicht so ein grundsätzlicher Schreck immer schon da. Aber das ist viel energiesparender. Und wenn man sich jetzt die Stressachse vorstellt, oder? Und einer erwachsenen Person und dieser Schreckreflex ist noch auslösbar, das sieht dann anders aus, wie bei einer Person, die einen Erwachsenen-Schreckreflex schon entwickelt hat.
Okay.
Weil immer, also so, wenn man jetzt schaut, zum Beispiel, wenn ich mit Erwachsenen arbeite, da sind Rückzugsreaktionen oder Schreckreflex häufiger noch auslösbar.
Ja.
Und die Personen berichten dadurch auch von mehr Stress in ihrem Leben, den sie sich nicht gut erklären können. Und sie fragen sich dann, warum sie sich bei manchen Dingen so erschrecken,
Ja.
während andere Menschen in ihrem Umfeld, da passiert so gut wie nichts.
Zeigt sich das wirklich durch eine erhöhte Schreckhaftigkeit oder so durch quasi, dass man immer so auf Hab-Acht-Stellung gefühlt durchs Leben läuft? Oder wie zeigt sich das?
Ja, also wenn wir jetzt bei Kindern schauen, dann können wir beobachten, dass die versuchen natürlich solche Schreckmomente zu vermeiden. Dadurch, dass sie versuchen, so die Umgebung zu kontrollieren. Sie möchten zum Beispiel, wenn die Eltern sagen, wir fahren in die Ferien, dann sagen die, oh nein, lieber nicht, oder? Da fahre ich nicht mit. Weil, also wenn wir jetzt den Schreckreflex anschauen, dann wäre die Idee oder die Erfahrung, also durch diesen häufig erlebten Schreck gibt es wie schon eine Vorahnung und eine Idee oder einen Wunsch, das zu vermeiden, was zu so ja, was die Flexibilität in Alltagssituationen sehr einschränken kann.
Ja, alle neuen Erfahrungen in dem
Ja,
Sinne werden
genau.
vermieden, weil man da ja nicht weiß, das ist ja unberechenbar und
Das ist unberechenbar.
unvorhersehbar.
Ja.
Ja, macht Sinn.
Oder und das hat dann auch einen Einfluss auf die Reizverarbeitung. Also, und wenn der Schreckreflex jetzt angenommen aktiv ist, dann dadurch, dass es häufiger so Schreckmomente gibt, bei Dingen, die nicht lebensbedrohlich oder gefährlich sind, gibt es mehr Adrenalin im Umlauf, mehr Stresshormon, Adrenalin und Cortisol, und die dann wieder offener machen für äußere Reize. Und dadurch sind dann so diese. Also wird die innere Wahrnehmung, die Introzeption, die wird dadurch immer weniger leicht möglich.
Also man spürt sich nicht mehr
Und
oder
man spürt
kaum
sich
immer
weniger.
weniger.
Man spürt
Ja.
sich weniger, aber ist dafür mehr davon abhängig, dass das Umfeld ruhig ist und reagiert auch deutlicher aufs Umfeld, auch auf Dinge, die vielleicht wirklich nicht sehr bedeutsam sind.
Ja.
Das könnte man also bei Schulkindern oder Jugendlichen und auch bei Erwachsenen so sehen. Und Erwachsene, die bekommen dann halt so, die versuchen zu kompensieren, das auszugleichen, trotzdem eine gute Laune zu haben oder so, je nachdem, wie gut sie das können.
Ja. Haben Sie noch so Beispiele für so typische Kompensations Mechanismen von Erwachsenen, weil da sind wir, glaube ich, schon sehr einfallsreich, oder? Weil wir müssen ja auch irgendwie funktionieren,
Ja, genau.
trotzdem.
Ja, genau, man muss trotzdem funktionieren. Ja, also meistens versucht man das über so sich vorzustellen. So psychologische Erklärungsideen oder Ansätze wären dann sich vorzustellen, zum Beispiel, wie so eine Wutkurve geht, oder? Wenn sich jemand leicht erschreckt, gibt es intensivere Gefühle. Und ich weiß es jetzt von Kindern, die dann in die Beratungsstelle kommen, die üben das dann. So 8-Jährige, 10-Jährige Kinder üben die Wutkurve sich vorzustellen und sie dann umzuleiten. Das braucht aber viel kognitive Fähigkeit und in dem Alter oder auch das funktioniert bei Erwachsenen nicht immer, oder? Weil das ist eine sehr, diese Grundenergie kommt ja von weiter unten im Nervensystem. Oder also ihr Stammhirn. Und dann versucht man das Großhirn eigentlich dann diese Grund
Übersteuern.
zu übersteuern, was aber aus heutiger Perspektive oder wenn man diese neue psychologische Idee des Embodiment nimmt, dann wirklich nicht sehr gut, häufig nicht sehr gut funktioniert.
Allem ist es anstrengend, oder?
Es ist anstrengend. Genau. Es gibt von Gunther Schmidt, dass ein bekannter Psychologe in Deutschland, ein systemischer Psychologe, der auch eine eigene Klinik leitet, und der hat einmal sich unterhalten mit so einem, mit Stephen Porges, der sich viel mit diesen Rückzugsreaktionen beschäftigt hat und so dieser Möglichkeit des Menschen sozusagen einzufrieren oder sich zurückzuziehen bei Angst. Und der sagt, das sei für ihn sehr wichtig zu wissen überhaupt, dass es diese Möglichkeit gibt im Körper. Weil wenn er das dann dem Patienten erklärt, dann können die schon besser verstehen, was da überhaupt passiert im Körper. Also wenn man weiß, dass der Körper sich zurückziehen kann, vielleicht bei kleinen Anlässen, oder dass er sich erschrecken kann und dann wütend wird, dann kann man die eigene, das eigene Verhalten besser einschätzen und hat auch nicht mehr das Gefühl, man sei komisch. So, oder man sei ein Versager, weil man bestimmte Dinge nicht erreicht oder sich emotional nicht gut regulieren kann. Wenn man weiß, es gibt Rückzugsreaktionen, Schreckreflex, dann kann man das Problem sozusagen ein wenig externalisieren und kann dann versuchen, mit dieser Voraussetzung umzugehen. Erstmal vielleicht psychologisch, oder? Oder man kann dann aber auch üben und die Schreckreflexe und Rückzugsreaktionen zu integrieren.
Dafür ist INPP da.
Ja, dafür ist zum Beispiel INPP da. Das war meines Wissens nach die erste Methode, die sich damit beschäftigt hat.
Ja, sehr cool. Und wie genau funktioniert das mit dem INPP? Also wenn jetzt jemand Neues zu Ihnen kommt, wie funktioniert INPP? Wie läuft es ab?
Genau, also das ist eine gute Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also es gibt das, wie INPP heute angewandt wird. Es gibt das Einzel, also Training oder das Einzelprogramm. Und es gibt ein INPP-Schulprogramm zur Entwicklung der neuromotorischen Schulreife. Das wird in Gruppen ausgeführt. Wenn jetzt zum Beispiel eine erwachsene Person, ich nehme jetzt eine erwachsene Person, nicht Schulkinder, kommt, dann ja, ist es wie ein Erstgespräch zuerst. Und wo die Person berichten kann, was ihre Anliegen sind, worum es ihr geht, wo sie sich entwickeln möchte oder wo es Probleme gibt, wo sie Probleme empfindet im Alltag. Und dass sie sich zum Beispiel das Gefühl hat, sie gibt sich immer sehr viel Mühe, es klappen auch sehr viele Sachen, aber es ist eigentlich zu anstrengend. Und es fehlt wieder Boden. So ist eine Beschreibung. Oder wenn jetzt zum Beispiel erwachsene Personen kommen, die sind immer weiter in der Karriereleiter aufgestiegen. Die wussten schon, als sie damals Abitur machten, dass sie sich sehr viel Mühe geben müssen und mehr arbeiten müssen wie andere, aber sie konnten es kompensieren und dann steigen die in der Karriereleiter immer weiter auf und die Jobs werden immer komplexer. Und dann an irgendeinem Punkt kommt es dann dazu, dass sie sagen, ich kann das so nicht mehr immer mit Kompensation nur lösen. Und dann waren die vielleicht mit den eigenen Kindern für diese INPP, Übungen bei mir und dann kommen sie selber auch. Das wäre so ein Anliegen, oder? Also es werden die Anliegen beschrieben und dann versuche ich rauszubekommen, ob frühe Reflexe da sind, erstmal so. Also ob die Wahrscheinlichkeit da ist und dann nach dem Erstgespräch gibt es eine Abklärung, also für die Kinder sage ich Turnen, aber es ist eigentlich ein neurologischer Standardtest, Gleichgewicht, grobmotorische Koordination. Rückenreflexe, Reflexe, Hörverarbeitung ist auch wichtig. Und dann danach, damit ich weiß, welches sie ist die beste Übung. Also ich mache die Abklärung nicht, um einen Bericht zu schreiben, den man dann in die Schublade stecken kann, sondern damit ich weiß, womit kann man am sinnvollsten beginnen. Ist es am sinnvollsten, erst mit dem Gleichgewichtsorgan zu arbeiten oder mit der Integration vom Schreckreflex.
Woran machen Sie das fest, was Priorität hat? Liegt das anhand der Symptome quasi, wo am meisten Lebensqualität eingeschränkt ist? Oder muss das in einer bestimmten Reihenfolge passieren?
Gute Frage. Nein, es ist individuell. Es ist eine Mischung aus dem Anliegen, was die Person beschreibt, und dem, was ich sehe. Also, und es fließt Erfahrung ein. Also, so aus um etwa 1500 Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, die bei mir schon diese IMPP-Übung bekommen haben. Und daraus ergibt sich dann wie so eine Einschätzung. Das ist meistens, und manchmal ist es so, dass ich wie sage, ich habe eine klare Einschätzung, aber es gibt vielleicht zwei Übungsmöglichkeiten einzusteigen. Manchmal lasse ich auch auswählen. So.
Also ich muss sagen, das klingt so, ich bin ja bei Ihnen in der und mache die INPP-Reise selber auch. Und als ich finde das Turnen so unter, das klingt so harmlos. Also ich bin ja mit vielleicht ein bisschen einer falschen Erwartungshaltung an das Thema INPP rangegangen. Ich hätte nie gedacht, dass es bei mir so viele Reflexe gibt, die sich gemeldet und gezeigt haben. Und diese Tests, die sie gemacht haben mit mir, die waren wirklich so anstrengend. Ich war körperlich mehr durch als nach meiner Geburt meiner Tochter. Das hat mich wirklich körperlich so, das war so anstrengend, aber es hat mir einfach gezeigt, da geht so viel Energie in meinem Alltag flöten, weil diese Reflexe nicht ausgereift sind, weil die nicht integriert wurden, wo mein Körper einfach so viele Überstunden machen muss, um damit irgendwie klarzukommen. Das war total eindrücklich für mich, das so im eigenen Körper wirklich zu spüren. Und für unseren Körper ist ja Energie alles. Also nichts geht ohne Energie. Und dass sich daraus eben ganz viel entwickelt und eben, dass man ansteht im Leben oder dass sich auch körperliche Beschwerden dadurch entwickeln, das macht mega Sinn.
Ja, vielen Dank für die Beschreibung noch. Ich hab mit der Zeit bekommen so einen Eindruck, okay, wann ist gut? Also, und wie viel mache ich noch? Und ich hoffe, ich habe trotzdem einigermaßen richtige Menge noch erwischt. Zwischen dem, dass ich etwas sehen möchte, und dem aber auch, dass ich vor allem dann auch irgendeine gute Motivation haben möchte für eine Übung, weil das ist das Wesentliche im Endeffekt.
Ja, für mich war es ja schlussendlich augenöffnend und damit sehr motivierend, dass ich das wirklich so gespürt habe. Also von daher alles gut. Das war schon richtig so. Das war schon richtig so. Sie haben jetzt sehr gute Beispiele genannt. Gibt es auch so wirklich körperliche Symptome, die daraus entstehen können, wo Sie sagen, das ist so, ich weiß nicht, ob es typische Symptome gibt, aber Symptome oder Krankheitsbilder, die halt gerne im Zusammenhang mit den nicht integrierten Reflexen auftreten, gibt es das?
Also mit Krankheit, also so diese Methode, so wie wir sie jetzt aus England nach Deutschland gebracht haben, über Fachbereich Erziehungswissenschaft, ist ja, ich sehe das von einer pädagogischen Perspektive. Also deswegen kann ich das nicht in Krankheitsbilder or einordnen. Aber ich würde schon sagen, dass also Ängstlichkeit würde mich immer interessieren. Ob Rückzugsreaktion, Schreckreflex, Gleichgewicht, ob das gut entwickelt oder integriert ist. So. Und sonst kann man sagen, dass Kinder, also wenn sie der Schreckreflex da ist, sind sie sehr, sehr vorsichtig. So. Wenn Rückzugsreaktion leicht auslösbar ist, dann ist das so bei Schulkindern und Erwachsenen, die kompensieren das dann. Aber würde ich sagen, kann ich auch beobachten. Es gibt so einen Unterschied in der Wahrnehmung der Welt, oder? Also wenn zum Beispiel ein Kind mit Rückzugsreaktion oder eine erwachsene Person dann von einem Lehrperson oder Vorgesetzten irgendwie bisschen unfreundlicher angesprochen wird. Kannst du nicht schöner schreiben? Können Sie das nicht schneller fertig machen oder so? Dann ist für das Schulkind, das habe ich schon häufig erlebt, der Tag wie gelaufen. Ja? Also das berichten mir auch viele Eltern, die sagen, ja, genau so ist das. Also dass die Lehrperson hat vielleicht irgendwie irgendwann mal so einen Tag, das gibt es ja mal. Aber für das Kind ist das so ein gravierendes Ereignis, das erschrickt sich gleich, dass er weh denkt, okay, ich bleibe in meiner Höhle. Ich will einfach nur weg da. Also erstaunlich, über viele Jahre ist es immer wieder die Beschreibung, während andere Kinder sagen, oh Mama, hey, aber heute war heute meine Lehrerin oder mein Lehrer, der irgendwie hatte der einen schlechten Tag. Das ist doch eine andere Perspektive.
Ja, völlig, ja, total.
Und das macht auch andere Gefühle und andere Emotionen.
Ja.
So.
Ja.
Also so würde ich das sagen. Und dann kann man sagen, wenn bei andre, wenn welche von diesen Frühkindlich, also zum Beispiel motorisch auslöst, eher motorischen Reflexen, asymmetrisch-tonischer Nackenreflex oder symmetrisch-tonischer Nackenreflex weiter bestehen, dann ist es mit dem Lesen und Schreiben meistens schwierig.
Ja.
Also von das kann man, finde ich, recht deutlich sagen. Da gibt es auch Forschung dazu, die klar sagen, so Kinder, die diese Diagnose Leserechtschreibschwäche haben, zum Beispiel, da gibt es kann man keine Kontrollgruppe finden, wenn man Research macht mit eine Kontrollgruppe mit dieser Diagnose, Dyslexie, das ist eine englische Studie, ohne weiter bestehenden asymmetrisch-tonischen Nackenreflex. Das gab das nicht.
Ja.
So, aber bei diesen psychischen Phänomenen, da wäre ich immer vorsichtig, so. Aber es ist, wenn Schreckreflex da ist, finde ich, ist es relativ klar, dass es mehr Ängste geben kann. Wenn Rückzugsreaktion da ist, ist weniger Mut da. Mehr, das kann ich nicht oder das warte ich lieber noch mal, ist mir zu groß. Da
Ja.
fehlt dann auf die Dauer so diese Erfahrung. Wie schaffe ich, wie bearbeite ich so ein komplexes, großes Projekt zum Beispiel?
Ja, vielleicht auch Angst, Entscheidungen zu treffen, sowas.
Angst, Entscheidungen zu treffen. Viel, dann auch viel so viel Nachdenken im Kopf, viele Gedanken und dabei gibt es eigentlich ein klares Bauchgefühl, oder?
Ja.
Diese Idee von Antonio Damasio, der sagt, es gibt so viele Möglichkeiten im Kopf, so viele Möglichkeiten, dass man das eigentlich schwer kognitiv alles so durcharbeiten kann, bis man dann irgendwann mal eine richtige Lösung hat, sondern es gibt aber meistens ein Bauchgefühl oder einen somatischen Marker, so würde er das sagen.
Ja.
Das Vertrauen in diesen somatischen Marker ist dann vielleicht nicht sehr groß.
Ja.
So können wir das vielleicht sagen.
Ja.
Aber auch so Orientierung, also so fehlende Orientierung im Raum, wenn das Gleichgewichtsorgan nicht gut entwickelt ist oder auch so Tollpatschigkeit. Oder
Unfallneigung. So Unfallneigung und so.
Unfallneigung, solche Sachen. Das sind so ja, das sind eigentlich so Hinweise darauf, dass frühe Reflexe deutlich da sind.
Ja,
Oder die
sehr schön.
neuromotorische Entwicklung noch nicht ausgereift ist.
Ja, also ich kann vielleicht noch ein paar Beispiele von mir nennen, die mir jetzt wirklich so aufgefallen sind. Also ganz klar, Rechts-Links-Schwäche. Gleichgewichtsstörungen hatte ich auch massiv. Die haben sich zwar schon gebessert, bevor ich mit den INPP-Übungen angefangen habe, aber ich hatte trotzdem so in der Dusche immer das Gefühl, ich kippe jetzt irgendwie aus dem Nichts nach hinten. Hatte immer Angst, dass ich irgendwann mal in der Dusche umfalle oder so und mich verletze. Auch so ein bisschen Tollpatschigkeits- oder eben Gleichgewichtsstörungen. Oder auch von den Geräuschen. Ich hatte immer Mühe beim Telefonieren, schon in der Berufslehre, dass ich die Namen nie verstanden habe. Also ich musste mich massiv
Genau, ja.
konzentrieren und ich habe es trotzdem, ich habe gehört, dass mit mir gesprochen wird, aber ich habe wie den Inhalt nicht greifen können. Das hat sich wie nicht übersetzen lassen. Und das ist natürlich dann im Bürojob schon nicht so hilfreich. wenn man einfach die Namen der Leute nie versteht am Telefon,
Ja,
egal wie
eben.
sehr man sich konzentriert.
Ja, klar. Und auf die Dauer macht das auch Stress.
Genau.
Also das wäre jetzt ein Thema für meiner Perspektive für Hörverarbeitung. Also wie arbeiten die Ohren zusammen? Nicht, ob ein Ohr jeweils gut hört,
Genau.
sondern ob beide Ohren gut zusammenarbeiten. Und wenn es um Stress geht, oder dann kann man sagen, okay, diese Idee, dass man nicht gut hört und immer nachfragen muss und die anderen ärgerlich werden, die sind ja dann nicht immer freundlich.
Genau.
Die sagen ja nicht, ah, ja, ich sage es Ihnen gerne nochmal, sondern
Ja,
so, das macht
spätestens
ja auch
beim zweiten
Stress.
oder dritten Mal hört es auf.
Genau. Ja, genau.
Genau. Was wollten Sie noch sagen?
Ich glaube so. Ja, und dann ist man ja schnell beim Thema Stress.
Ja.
Also fühle ich mich sicher vom Gleichgewicht her. Das sind ja subtile Wahrnehmungen. Das versucht man immer mit dem Kopf zu übersteuern und zu sagen, doch, ich mache das und Kompensation ist immer möglich, aber es braucht da auf die Dauer Anstrengung und zusätzliche Energie. Und dann entstehen so Erwartungsmodelle, ich muss immer aufpassen. So, und das macht dann den Stress.
Ja.
Und so, das hat dann Einfluss. Ja, das macht dann den Stress zusätzlich zu dem, dass vielleicht ein Schreckreflex da ist oder die Balance nicht gut funktioniert oder Hörverarbeitung. Oder Sachen manchmal vielleicht gerne verlegt oder vergisst, wo sie sind. Das kann auch ein Effekt sein.
Ja.
Das ist eigentlich, es gibt Bücher, die, in denen ist es ganz gut beschrieben. So.
Können Sie da eins empfehlen?
Ich kann es jetzt nur ganz kurz zusammenfassen, gell, so in diesem Format, aber zum Beispiel, also so, was so, ich halte das jetzt in die Kamera, es ist so das Buch Greifen und Begreifen. Das ist so ein Standardwerk, was gerade neu aufgelegt wird. Wir hoffen, dass jetzt Ende April oder das jetzt wirklich rauskommt. Greifen und Begreifen. Wir lernen Verhalten mit frühkindlichen Reflexen zusammenhängen.
Super,
Das ist
ja.
eigentlich ganz gut beschrieben.
Ja.
Auch was die Auswirkungen sein können von weiter bestehenden Reflexen. Das finde ich ist so für, ja, für Nicht-Fachleute eigentlich ein sehr gutes Buch.
Super. Packe ich sehr gerne in die Shownotes, dass die, die mehr wissen wollen, dass die sich da
Ja, gerne.
erkundigen und einlesen können. Genau. Was oder wann lohnt sich eigentlich eine INPP-Therapie? Was würden Sie sagen?
Das ist auch eine gute Frage. Also, es gibt verschiedene Gründe, das zu machen. Also entweder gibt es wirklich ein echtes Problem. Also zum Beispiel, dass Erwachsene merken, dass sie wirklich mit Lesen, das funktioniert nicht gut. Und sie möchten aber irgendeine Ausbildung machen, wo sie viel lesen müssen. Und vielleicht gab es schon früher so Hinweise drauf, eigentlich schon lange, aber dann kommen sie auf die Idee mit INPP und dann fangen sie an. Das kann, also da gibt es echt ein Problem. Und was die Menschen angehen wollen. Oder es gibt aber auch wie so ein grundsätzliches Interesse. So manche, die wissen schon lange, dass es INPP gibt, aber dann haben sie viel zu tun. Oder sind eigentlich auch erfolgreich, aber dann haben sie vielleicht mal Zeit, um sich etwas mehr mit sich zu beschäftigen und merken, dass sie sich eigentlich für alles, was sie machen müssen, viel mehr Mühe geben müssen als andere. Das ist insbesondere so, wenn sie in der Karriereleiter aufsteigen oder wenn sie einen komplexeren Job bekommen oder wenn sie Prüfungen absolvieren wollen auf einem anderen Level.
Ja.
Und dann merken sie, muss man lesen, man muss es aufnehmen können, man hat eine bestimmte Zeit zur Verfügung, man muss fokussiert sein. Und dann suchen die was, wo sie arbeiten können und sie möchten, also das muss drug-free und non-invasive sein.
Ja.
Also keine Medikamente. Und dann sind die interessiert, aber persönlich auszuprobieren, wie. Also wie entwickelt sich das und wie kann ich da auch vielleicht alte Emotionen nochmal so bearbeiten, dass sie dann wie auch so sich beruhigen können oder sich weiterentwickeln können. Oder dass mehr, dass die Lebensqualität einfach steigt.
Ja.
So, und bei Schulkindern ist halt so, klar, da gibt es dann Lesen, Schreiben, Rechnen. Und nebenher berichten die Eltern immer von emotionalen oder oft von emotionalen Themen. Also so Impulsregulation. Wenn die Kinder wegen
Verbessern.
Lesen, Schreiben, Rechnen arbeiten,
Ja.
gibt es da in der Regel immer einen Fortschritt.
Ja.
Also es gibt eine Weiterentwicklung. Das wäre sehr schön zu beobachten. Die mutiger werden, nicht so viel nachdenken, bevor sie was machen, auch sich was trauen,
Ja.
sich auch mal wehren, wenn sie immer vorher nur freundlich waren.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und können Sie bestätigen.
Das habe ich auch gemerkt, dass Konflikte für mich viel einfacher geworden sind. Also ich war sonst, oder bin ich immer noch zu einem gewissen Anteil, aber das, ja, die Chance, dass es einen Konflikt gibt, ist für mich nicht mehr unerträglich, die Vorstellung. Und auch meine Meinung kundzutun, völlig egal, ob daraus ein Konflikt entstehen wird oder nicht, das ist
Wunderbar.
einfach kein Thema mehr. Und das war vorher ein massiver Stressor für mich. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass das so einen Einfluss hat. Oder auch einfach, dass ich nicht mehr so leicht getriggert bin, eben in emotionalen Situationen oder so. Und ich habe ja unfassbar viel innere Arbeit schon gemacht. Also ich habe wirklich auch zahlreiche Ausbildungen gemacht und nichts davon hatte diesen Effekt wie INPP, weil ich einfach jetzt bei mir sein kann. Ich habe auch das erste Mal so eine gesunde Form von Wut erleben können. Also nicht, dass ich vorher nie wütend war, aber das hat mich immer so mitgerissen, die Wut. Die war so aus der Angst heraus und jetzt einfach, und dann kommt die Wut. Und jetzt ist es wirklich so, dass die Wut mir so eine Klarheit gibt und mir hilft, einfach meine Grenzen zu setzen. Aber es ist nicht gegen die andere Person, sondern für mich. Also wirklich eine schöne Wut. Und das habe ich aber so noch nie erlebt gehabt vorher. Und das finde ich wirklich eindrücklich, dass das mit so einfachen Übungen, dass das so viel ausmacht.
Vielen Dank für die Beschreibung.
Sehr gerne.
Ja, weil so würden das, wenn Kinder können das nicht so gut beschreiben, aber die können oft dann besser sagen, die sind präsenter. Nicht so weggerissen
Ja.
von irgendeinem Gefühl, wo viel passiert in kurzer Zeit, sondern sie sind präsenter und können sagen, was sie brauchen. Und das ist so wie im Somatic Experiencing, würden wir sagen, eine healthy aggression.
Ja, genau.
So, um sich zu, wirklich zu, ja, den eigenen Standpunkt zu vertreten,
Genau.
was ja eigentlich das ursprüngliche Wortsinn auch ist, also von aggredere.
Ja.
Also seinen Standpunkt vertreten, zum Beispiel vor Gericht, da braucht es diese healthy aggression. Das ist aber kein Wutausbruch.
Genau.
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 Und man könnte sagen, das ist eine durch die Übung, also wenn Sie das so beschreiben, ja, dann könnte man natürlich denken, okay, das ist immer so einfach, ja. Das ist oft so einfach, aber es gibt auch andere Wege, so. Und deswegen ist es jetzt so, vielleicht könnte die Frage entstehen, okay, kann das nicht jeder machen und dann sind alle Probleme gelöst, so.
Und werden alle plötzlich konfliktfähig, meinen Sie?
Das kann
Genau.
sein, aber es braucht schon eine individuelle Begleitung, so, um dann zu gucken, was ist die Übung, welche Dosierung und so. Und ja, aber das bringt eine, würde ich sagen, eine Sympathikusaktivierung in einem ganz positiven Sinn.
Ja, so wie sie eigentlich ja auch gedacht ist.
Ja.
Stress ist ja nicht per se nur was Schlechtes, sondern damit wachsen und entwickeln wir uns ja, aber eben wenn es einfach zu viel wird und unsere Ressourcen übersteigt, dann ist das ja auch die Ausgangslage für alle Krankheiten, die wir so kennen.
Folgegeschichten.
Ja,
Und so
genau.
also diese healthy aggression oder die eigene Grenze zu wahren, ne? Das ist eigentlich der erste Schritt, weil die meisten so Probleme, die ich jetzt kenne, zum Beispiel, wenn die Eltern kommen oder die entstehen oft dadurch, dass die eigene Grenze nicht gewahrt werden konnte. Dass es wie einen Grenzübertritt gab und daraus entstanden dann Emotionen und vielleicht eine Eskalation. Deswegen ist eigentlich der erste Schritt, und so wäre das auch bei Somatic Experiencing, zu gucken, dass die eigene Grenze gewahrt werden kann. Und von dort aus lässt sich dann auch gut verhandeln.
Ja.
Und dafür braucht es Präsenz, muss da sein. Man darf nicht so leicht in Kollaps neigen,
Ja.
weil dann ist es schwierig, diese Präsenz zu halten.
Ja, es ist fast, ich würde sogar sagen, es ist fast unmöglich, das mit reiner mentaler Kraft zu probieren, wenn einen den Zug da so mitreißt. Es ist ganz was anderes, wenn das eben nicht passiert und man bei sich bleiben kann.
Ja, genau.
Ja. Mega spannend.
Ja.
Genau. Gibt's Kontraindikationen für INPP? Gibt es Menschen oder Lebenssituationen, wo es nicht angebracht ist?
Also die offizielle Kontraindikation ist die Arbeit mit psychotischen Patienten. Ich würde immer sagen, ich arbeite nicht mit psychotischen Menschen oder mit Menschen. Ich arbeite nicht mit der Diagnose, sondern ich möchte eigentlich erstmal gucken, wie funktionieren die Grundfunktionen.
Ja.
Aber da würde ich schon gucken. Also es braucht eine gewisse Stabilität, so um damit zu arbeiten. Aber das ist in jeder Therapie oder Behandlungsform auch.
Das ist so.
Also, das ist die Kontraindikation. Wenn jetzt zum Beispiel, also so, wenn man mit diesen frühen Reflexen arbeitet und an der Ausreifung arbeitet, dann ist es immer ein Prozess auch. Und dann ist gut, wenn das Umfeld stabil bleibt. Also wenn man da nicht gerade auch noch äußerlich umziehen muss oder so.
Ja, dass nicht zu viel auf einmal wird.
Nicht zu viel auf einmal.
Ja.
Sondern dass man wieder einen geschützten Raum hat. Und vielleicht auch eine Person, mit der man drüber reden kann, dass man nicht aus extern noch Stress hat.
Ja, macht Sinn.
Aber sonst kann man das sehr gut wie so einteilen und dosieren.
Genau, super.
Ja.
Kann jeder INPP-Therapeut mit Erwachsenen arbeiten? Weil die ursprüngliche Methode ist ja auf Kinder ausgerichtet, dass Schulkinder da ihre Reife erlangen, ihre neuromotorische Reife.
Neuromotorischen Reifen.
Genau. Genau. Ja, muss man da auf irgendwas achten, wenn ich mir jetzt einen Therapeuten suche für INPP?
Eine gute Frage. Also es gibt auf der offiziellen INPP-Webseite gibt es auch Empfehlungen, ist beschrieben, wer mit Erwachsenen arbeitet. Und das ist schon so, also es gibt ja meistens eine Webseite von der Person, die arbeitet, und dann könnte man gucken, was für einen Hintergrund hat die Person.
Ja.
Also ist sie gewöhnt, mit Erwachsenen zu arbeiten zum Beispiel? Also weiß sie, was so ein Prozess bedeutet und wie man so einen Prozess begleitet. So.
Also da auf
Und
die
wie lange
Empfehlungen gehen.
Erfahrung schon? Erfahrung nur mit Kindern oder auch mit Erwachsenen?
Ja.
Da gibt es schon Unterschiede.
Okay. Und haben Sie vielleicht eine Übung, die Sie meinen Zuhörerinnen mit auf den Weg geben können, die man einfach mal ausprobieren kann, um so ein Gefühl dafür, gibt's das, geht das?
Also aus dem INPP-Übungsrepertoire würde ich da jetzt nichts empfehlen.
Okay.
Weil man kann das nicht irgendwie einfach aus der Idee, also man kann das nicht einfach ausprobieren, so und dann gucken, was passiert. Aber also es gibt aus diesem, so würde ich das schon sagen, aber es gibt doch. Vielleicht kennen Sie das. Es gibt so eine Buchserie, die heißt Nur Mut, kleine Helfer bei Angst, Panik und Co.
Nee.
von Claudia Groß-Müller. Die hat die Methode Body to Brain entwickelt. wie unser Körper den Geist beruhigt.
Ja.
Und da arbeite ich manchmal mit der, und das kann man eigentlich schon ausprobieren, da arbeite ich immer wieder mit der, mit dieser einfachen Idee, sich auf ein Bein zu stellen. Weil wenn man sich auf ein Bein stellt, wenn sich Eltern zum Beispiel nicht so schnell aufregen, man geht nicht so leicht in den Kollapsmodus. Man bleibt präsent, weil man mit dem Gleichgewicht beschäftigt ist. Und ihre Erklärung ist auch, dass das Zentrum für Gleichgewicht weit entfernt ist vom Zentrum für Furcht und Kollaps.
Ah, dass man das Hirn quasi
Ja.
mit einer anderen Aufgabe ablenkt, um da
Ja,
nicht
beschäftigt.
reinzufallen.
Und gleichzeitig bringt es eine Aktivierung auch, also die einem hilft, auch präsent zu bleiben.
Ja.
Aber eine IMPP-Übung, ich habe das vorher auch lange überlegt, also ist also so, ja, würde ich jetzt hier nicht, würde ich, ich verstehe, das ist total interessant, oder? Es
Ja.
gibt in diesem Buch Neuromotorische Schulreife, oder? Da gibt es zum Beispiel, da sind Übungen beschrieben für eine Schulklasse. Also wer unbedingt ausprobieren möchte, da gibt es schon Hinweise dazu. Aber so für erwachsene Personen würde ich sagen, das ist gut, wenn das irgendeine Begleitung hat.
Ja, macht
Es
Sinn.
ist auch, weil es gibt so einen bestimmten Kontext. Und die Erwachsenen schätzen das meistens auch, wenn es einen Kontext gibt. Und nur wenn da so ein Übungsblatt da anflattert, heißt es das nicht, dass sie irgendwie das dann schon die Motivation und den Sinn und den Rahmen haben und den Background haben und den Kontext haben, um zu wissen, okay, das mache ich jetzt und das macht Sinn. Ich glaube, das wäre die Erklärung.
Ja, vor allem, ich glaube, es ist auch noch wichtig zu sagen, dass ja diese Übungen wirklich über einen längeren Zeitraum gemacht werden müssen und korrekt auch gemacht werden müssen, damit sich dann diese Wirkung auch entfaltet, oder? Und das für, um einfach mal auszuprobieren, ist da wahrscheinlich einfach auch das Zeitfenster dann viel zu kurz, um was zu merken, großartig wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Also einfach mal ausprobieren würde heißen, 8 Wochen üben.
Ja.
Aber das ist wie beim Musikinstrument lernen, oder? Also so, es gibt ja diesen Hinweis, wenn man jeden Tag eine Viertelstunde ein Instrument übt, dann kann man es da weit bringen, oder? Und
Ja.
dann können wir sich sagen, okay, wie weit bringt man das? Das werde ich öfter gefragt, wenn wir zum Beispiel in der Schulklasse irgendwie nur 2 Tage üben können pro Woche. Und die Antwort ergibt sich dann eigentlich, das ist anders.
Ja.
Wenn man jetzt 2 Tage pro Woche ein Instrument spielt, hat man auch eine schöne Zeit. So. Vielleicht, aber vielleicht noch viel Übung. Aber es ist nicht so, wie wenn man das kontinuierlich über einen längeren Zeitraum macht.
Das ist ein schönes Beispiel, das macht
So.
Sinn. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt unser Gespräch anhört und sich da vielleicht ein Bauchgefühl gemeldet hat oder man ist neugierig geworden, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür. Und ich glaube, wenn ich das sagen darf, der Fragebogen hat mir auch sehr die Augen geöffnet, wo denn potenzielle, ja, Entwicklungsschritte sein können. Vielleicht darf ich den auch noch in die Shownotes packen von Ihnen, dass man sich den Fragebogen einfach mal durchliest
Ja.
und mal sieht, wo, in welchen Lebenssituationen könnte das denn einen Einfluss auf mich haben? Und dass man da dann merkt, aha, doch, vielleicht wäre da noch ein bisschen Luft nach oben, dass man sich so ein Bild machen kann.
Ja, das können Sie gerne machen. Ich kann Ihnen dann die Erwachsenenversion noch geben.
Sehr gerne, das wäre doch was. Genau. Herr Brechter, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ich bin Feuer und Flamme, das muss ich auch machen, wie erreicht man sie, wie findet man sie und ja, wie kontaktiert man sie am besten?
Am einfachsten wahrscheinlich über das Internet. Also es gibt nicht, also mit der Webseite www.paedagogische-praxis.ch oder einfach meinen Namen eingeben und IMPP, dann ist eigentlich die Webseite enthält alle Informationen auch zur Methode und auch aktuelle Hinweise, wann wieder ein Kurs stattfindet und auch alle Kontaktdaten.
Ja, werde ich.
Also ich arbeite in Thalwil, in diesem schönen Raum auf dem Gelände vom Kinderhaus Thalwil. Das ist meine Hauptpraxis und ich habe eine Sprechstunde in Thun.
Super. Das ist
Durch
ein großes
regelmäßig.
Gebiet abgedeckt.
Ja, das ist auch sehr schön, unterschiedliche Gebiete abzudecken.
Ja,
Ja.
werde ich sehr gerne verlinken, dass der Weg zu Ihnen möglichst einfach gestaltet ist.
Dank.
Genau. Und möchten Sie vielleicht den Zuhörerinnen noch irgendwas mit auf den Weg geben? Eine abschließende Botschaft zum Thema?
Gute Frage. Darf ich kurz überlegen?
Natürlich.
Und ich glaube, ja, ich glaube, ich würde, es gibt im Alltag so viele Möglichkeiten zu gucken, geht etwas leicht oder gebe ich mir viel Mühe dabei? Und wo könnte das leicht gehen? Leicht, vielleicht noch leichter gehen. Und vielleicht ist das eine gute, wie eine interessante Aufgabe, tags einfach mal zu überlegen, okay, wo gebe ich mir sehr, sehr viel Mühe, um etwas zu schaffen? Und habe noch gar nicht daran gedacht, dass der Körper vielleicht mehr Energie dafür braucht, etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob das eine gute Empfehlung wäre. Also.
Ja, dass man sich vielleicht auch mal ein bisschen mal beobachtet und auch das Umfeld beobachtet, wo brauche ich mehr Anstrengung als andere? Warum? Ja, dass man das vielleicht mal wirklich an sich beobachtet.
Einfach als Beobachtungsaufgabe, dann zu gucken, okay, ist es im Rahmen oder strengt mich das so an oder schränkt mich das irgendwo ein. Aber grundsätzlich wäre die Idee, auch an den Körper zu denken, wenn es um Problemlösung geht. So. Wenn es darum geht, mutiger zu werden, dann kann man nicht nur sich vorstellen, man sei ein weißes Einhorn und sehr, sehr mutig und so. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Das wäre, glaube ich, die Grundidee oder so zu mitgeben.
Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ich habe immer noch zwei Abschlussfragen für meine Interviewgäste, wenn ich darf. Und die eine Frage ist, wofür brennen Sie?
Oh, gute Frage. Ja, ich glaube, ich brenne für so, mich interessieren so Entwicklungen. Also, dass Menschen sich entwickeln können, dass ich mich entwickeln kann, dass sie mehr von dem machen können, was sie eigentlich sind oder eigentlich könnten. So.
Ja, super schön.
Ja.
Und die zweite Frage ist, wofür sind Sie gerade dankbar?
Oh, also ich bin dankbar für dieses Interview. Und dass ich so dafür, dass ich jetzt hier so sitzen kann, ich kann aus dem Fenster schauen, es regnet, es ist grün draußen, ich sitze im Trockenen, ich sitze in einem sicheren Umfeld. So.
Ja.
Und ich glaube, ich bin dankbar, dass ich schon so lange Zeit an diesem Thema arbeiten darf.
Ja, das merkt man aber auch. Genau. Herr Prechter, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Und wie gesagt, alle Informationen zu Ihnen und zu Ihrer Arbeit werde ich schön verlinken, dass alle, die sich dafür interessieren, möglichst leicht zu Ihnen finden. Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen neugierig auf die Methode machen, weil ich glaube, sie hat es einfach verdient, dass sie noch mehr ins Bewusstsein der Menschen rückt, weil da einfach so viel Potenzial verborgen liegt. Und ja, ich danke Ihnen einfach, dass Sie diese Arbeit schon so lange tun, dass Sie sie in die Schweiz gebracht haben und ja, dass Sie hier in diesem Interview mit mir darüber gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Pascal, auch für Sie, für diese spannenden Fragen
Von
und
Herzen
auch
gerne.
Ihre Beschreibung von möglichen Entwicklungen. Vielen
Sehr, sehr
Dank.
gerne. Dankeschön.